Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur neuen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick, heute am 27. April. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie, wie jede Woche, mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen versorgen. Heute sprechen wir über einige der großen geopolitischen Risiken, die auch die Wirtschaft und die Finanzmärkte immer wieder bewegen. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Holger.
Hallo Klaus.
Holger, in den letzten Jahren haben wir schmerzhaft erleben müssen, dass geopolitische Ereignisse auch die Wirtschaft und die Finanzmärkte hart treffen können. Seit über 14 Monaten herrscht Krieg in Europa. Wie hat sich Russlands Invasion der Ukraine bisher auf die Wirtschaft und die Finanzmärkte ausgewirkt?
Klaus, zunächst einmal, es war ein erheblicher Schock. Krieg in Europa. Verbrauchervertrauen und Geschäftsklima gingen runter nach Kriegsbeginn. Nahezu gleichzeitig hatten wir den kräftigen Anstieg der Öl- und Nahrungsmittelpreise. Also mehr Inflation, weniger Kaufkraft der Bürger, höhere Kosten für Unternehmen. Dennoch hat die Konjunktur sich insgesamt zunächst ganz gut gehalten. Die Nach-Corona-Dynamik, die Dynamik des Wiederöffnens, war stärker. Bis zum Sommer vergangenen Jahres hatte die Eurozone Wachstum oberhalb des Trends. Aber dann kam der große Gaspreisschock, vor allen Dingen auch die Angst vor dem Gasmangel, als Putin die Nord Stream 1 Pipeline im Sommer schrittweise geschlossen hat. Seitdem schwächelt das Wachstum, aber eine Winterrezession haben wir vermieden. An den Märkten, nun, es gab viel Unruhe. Aktien und Euro wurden schwächer. Aber die Märkte haben sich auf die schlimme geopolitische Lage eingestellt. Ab September gingen die Märkte ja wieder hoch, gerade weil ab dann diese Gasmangelsorgen langsam gewichen sind.
Welche Rolle spielen dabei die Sanktionen, die vor allem die Länder der westlichen Wertegemeinschaft gegen Russland verhängt haben?
Klaus, die Sanktionen des Westens gegenüber Russland haben unsere Wirtschaft kaum berührt. Einzelne Unternehmen wurden natürlich durchaus durch die Sanktionen getroffen, teilweise hart. Aber in der Gesamtwirtschaft sehen wir kaum Folgen. Russland ist einfach kein wichtiger Markt für uns, insgesamt für die Volkswirtschaft. Bereits vor Kriegsbeginn hat Deutschland nur 2% seiner Warenausfuhr nach Russland geliefert. Jetzt sind das weniger als 1%. Dieser Verlust von gut einem Prozentpunkt ist durch mehr Ausfuhren in die USA im gleichen Zeitraum mehr als ausgeglichen worden. Also die westlichen Sanktionen spielen für unsere Wirtschaft keine große Rolle insgesamt.
Holger, du sprichst doch immer wieder mit Militärexperten. Zum Beispiel hattest du diese Woche ein Webinar mit einem deutschen Brigadegeneral im Ruhestand, der jetzt als Wissenschaftler die Lage aufmerksam beobachtet. Wie schätzt du auch aufgrund dieser Gespräche und Einblicke die Situation in der Ukraine ein?
Klaus, die Situation in der Ukraine ist schwierig. Die russische Winteroffensive hat offenbar bei hohen Verlusten Russlands kaum militärische Erfolge gebracht. Allerdings hat auch die Ukraine wohl hohe Verluste zu verzeichnen, wenn auch wohl deutlich geringer. Jetzt will die Ukraine Gebiete zurückerobern, weitere Gebiete. Sie erhält dafür Waffen und Munition aus dem Westen, aber leider oftmals eher zögerlich. Dazu hat ja gerade auch Berlin beigetragen. Also, ob es militärisch für einen entscheidenden Erfolg der Ukraine in den kommenden Monaten reicht, ist unklar. Es bleibt zu hoffen, dass der Krieg in diesem Jahr endet. Aber die Gefahr, dass der Krieg in diesem Jahr nicht vorbei ist, dass er sich ins nächste Jahr hinzieht, diese Gefahr ist leider sehr real.
Dann blicken wir jetzt auf eine der großen Auswirkungen. Holger, Europa hat den Winter fast ohne russisches Gas gut überstanden. Der Krieg ist ohne Wenn und Aber schlimm. Doch welchen Einfluss hat er noch für die Wirtschaft und die Finanzmärkte in Europa?
Zunächst einmal, es war ja die russische Gegensanktion, das Schließen der Nord Stream Pipeline, nicht die Sanktion des Westens. Die russische Gegensanktion, die hat uns wirtschaftliche Probleme bereitet. Aber ja, der Winter ist überstanden. Für Wirtschaft und Märkte ist damit das Kriegsgeschehen zurzeit gar nicht so wichtig. Es gibt kaum noch Reaktionen an den Märkten auf Nachrichten über das Kriegsgeschehen. Wir haben uns ja von Russland bei Ein- und Ausfuhren weitgehend abgekoppelt. Es gibt da also eigentlich nichts mehr, mit dem Russland noch versuchen könnte, uns zu erpressen. Die Gaswaffe ist stumpf geworden.
Wenn ich es recht verstehe, spielt der weitere Kriegsverlauf also keine entscheidende Rolle für deine Prognosen für Konjunktur und Finanzmärkte. Nehmen wir aber einmal an, der Krieg wäre in diesem Herbst zu Ende, im Idealfall mit einem Ergebnis im Sinne der Ukraine. Was würde das für Wirtschaft und Märkte bedeuten?
Klaus, ja, unsere Vorhersagen beruhen nicht auf besonderen Annahmen über den Kriegsverlauf. Der Krieg ist schlimm, aber eben keine große neue Nachricht mehr. Dass leider Gottes weiter Krieg herrscht, ist in diesem Sinne eingepreist, wie man das an den Finanzmärkten auf Neudeutsch so sagt. Wenn jedoch der Krieg in diesem Herbst enden würde, hoffentlich mit einem Ergebnis im Sinne der Ukraine, das wäre dann schon eine Nachricht. Dann hätten wir wahrscheinlich ein bisschen einen Vertrauenseffekt bei den Bürgern in der Wirtschaft. Nicht viel, aber immerhin einen positiven Effekt. Vor allen Dingen aber dürften dann einige Preise für Rohstoffe und Grundnahrungsmittel zurückgehen. Denn wir könnten dann ja wieder auf sichere und mehr Lieferungen aus der Ukraine setzen. Das hieße etwas weniger Inflation. Das wäre gut für Konjunktur und Märkte, ebenso wie für den Euro.
Gerade haben wir über ein positives Szenario gesprochen, aber es kann natürlich auch ganz anders kommen. Lass mich deshalb jetzt einmal andersherum fragen. Welche großen Risiken birgt der Krieg noch? Kann es noch viel schlimmer kommen?
Ja, natürlich. Es gibt weiterhin erhebliche Risiken. Allerdings, bisher sehen wir keine Anzeichen, dass Russland taktische Nuklearwaffen einsetzen könnte oder dass Russland ein NATO-Mitglied angreifen würde. Auf beides würde der Westen wohl heftig reagieren. Auf den Einsatz von Nuklearwaffen vermutlich auch viele andere Länder der Welt. Das wäre für Russland ein erhebliches Risiko, auch militärisch. Auch ein Anschlag auf die westliche Infrastruktur, beispielsweise auf Öl- oder Gaspipelines oder Stromleitungen in der Nordsee, wäre ja eine Art Angriff auf die NATO. Auch darauf würde es vermutlich eine westliche Gegenreaktion geben, die Russland dann hart treffen würde. Ich denke also eher, dass Russland von einer solchen Eskalation absehen wird.
Da drücken wir natürlich alle die Daumen. Vor 14 Monaten sprach Bundeskanzler Olaf Scholz von einer Zeitenwende. Welche Folgen haben der Krieg und diese Zeitenwende langfristig für unsere Wirtschaft?
Nun, langfristig ist offensichtlich, wir brauchen und bekommen mehr Militärausgaben. Das Geld steht dann für andere Zwecke nicht zur Verfügung. Wir müssen unsere Prioritäten in der Politik neu setzen. Mehr Militärausgaben, das bindet auch Ressourcen, unter anderem Arbeitskräfte, die dann nicht für andere Tätigkeiten zur Verfügung stehen. Das ist in gewissem Sinne das Gegenteil einer Friedensdividende. Und als Folge dessen mehr Militärausgaben, Ressourcen gebunden, haben wir insgesamt wahrscheinlich ein klein bisschen mehr Preisdruck als sonst und vielleicht ein klein bisschen weniger Wirtschaftswachstum als sonst. Aber das sind Effekte, die vermutlich gering sind, jedoch wohl nicht ganz null. Aber wenn dann diese vermehrten Ausgaben fürs Militär auch in die Forschung gehen, und das wäre zu hoffen, dann könnte das auch heißen mehr Innovation. Es ist ja häufig so, dass Innovationen aus dem Militärbereich großen zivilen Nutzen später stiften können. In der Geschichte des Internets spielt ja beispielsweise die militärische Forschung in den USA eine erhebliche Rolle. Also es kann durchaus sein, bei einem Schwerpunkt der Ausgaben auf Forschung, dass dann tatsächlich es doch auf Dauer keinen Schaden für unser Wachstum gibt. Außerdem natürlich, wenn wir als Folge der militärischen Ausgaben sicherer sind und uns sicherer fühlen in Zukunft, als das aktuell der Fall ist, dann wäre das ja auch ein gewisser, auf Dauer positiver Vertrauenseffekt.
Holger, von Russland hat sich die europäische Wirtschaft bereits weitgehend abgekoppelt. Aber lass uns jetzt noch ein wenig weiter nach Osten schauen. China ist ein wichtiger Zulieferer und Absatzmarkt für europäische und gerade für deutsche Unternehmen. Zunächst einmal, was bedeutet Russlands Krieg gegen die Ukraine für China?
Nun, China hat ein Interesse daran, Putin an der Macht zu halten, sozusagen als Juniorpartner einer Allianz gegen die USA. Außerdem, China freut sich natürlich, dass es Russland als billige Tankstelle nutzen kann, dass China sein Öl und Gas aus Russland wohl oftmals unter Weltmarktpreisen beziehen kann. Aber noch wichtiger für China ist, man will dort Russland nicht so sehr unterstützen, beispielsweise mit Waffen, dass dies scharfe westliche Sanktionen gegen China provozieren würde. Und bisher sehen wir das ja auch nicht. Denn letztlich, China braucht die USA und Europa als Absatzmarkt noch mehr, als es Russland als Rohstofflieferant und Partner gerne hat. Also bisher ist Chinas Rolle relativ verhalten.
Damit sind wir beim zweiten großen geopolitischen Risiko angekommen. Welche Folgen könnte deines Erachtens ein chinesischer Angriff auf Taiwan haben? Und für wie wahrscheinlich hältst du einen Angriff?
Kurz gesagt, ein militärischer Angriff Chinas auf Taiwan wäre eine Katastrophe. Eine menschliche Katastrophe für Taiwan und die Soldaten aller beteiligten Staaten. Und dazu könnten auch die USA gehören. Geopolitisch wäre das ein Riesenunfall. Eine direkte Konfrontation der beiden Supermächte. Das hatten beide Seiten im Kalten Krieg. damals die Sowjetunion und die USA immer vermieden. Also es wäre wirklich eine Katastrophe. Auch wirtschaftlich, der Welthandel würde massiv gestört. Wir würden auch in Europa wohl nicht darum herumkommen und nicht darum herumkommen wollen, große Sanktionen gegen China zu verhängen. Wahrscheinlich würde bei einer massiven Störung des Welthandels, bei kräftigen westlichen Reaktionen, Chinas Wirtschaft einbrechen. Aber auch bei uns dürfte es eine Rezession geben und natürlich unmittelbar einen Ausverkauf an den Märkten. Für wie wahrscheinlich halte ich so einen Angriff? Nun, wir sind keine Geopolitiker und auch die Geopolitiker, die Militärexperten, mit denen ich spreche, sind sich nicht ganz einig. Aber die vorherrschende Meinung ist schon, dass in den nächsten, sagen wir, 2 Jahren ein chinesischer Angriff eher unwahrscheinlich ist. China will offenbar noch weiter aufrüsten, bevor es die USA herausfordert. Also zunächst einmal spielt dieses Thema für meinen Wirtschaftsausblick und Marktausblick für die nächsten 1-2 Jahre damit keine große Rolle. Aber langfristig, also auf Dauer von 4 oder 5 Jahren oder noch mehr, ist das ein erhebliches Risiko. Manche der Experten, längst nicht alle, aber einige der Experten sagen sogar, dass dieses Risiko auf Dauer eine Wahrscheinlichkeit von mehr als 50% hat. Der Rote Kaiser meint es offenbar ernst mit seiner Drohung, sich Taiwan so oder so einzuverleiben. Wir müssen das ernst nehmen, ebenso wie wir Putins Drohung gegenüber der Ukraine hätten ernst nehmen müssen, was wir leider gerade in Europa nicht hinreichend getan hatten.
Das klingt nicht gerade beruhigend. Was können die USA und Europa deines Erachtens tun, um dieses Risiko zu vermindern?
Klare Antwort: abschrecken, abschrecken, abschrecken. Das heißt gerade jetzt, wir sollten die Ukraine so sehr unterstützen, dass Putins Angriff scheitert, dass China daraus die Lehre zieht, dass entschlossene Verteidiger mit westlichen Waffen auch einer vermeintlichen Übermacht standhalten können. Das ist ganz wichtig. Zudem sollten wir China eindeutig klar machen, der Traum von einem weiteren wirtschaftlichen Aufstieg Chinas wäre dann ausgeträumt. Es gäbe neben der möglichen militärischen Konfrontation mit den USA auch massive und dauerhafte Sanktionen, auch Europas gegen China. Das würde China sehr, sehr teuer zu stehen kommen. Und je mehr wir das machen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit eben, dass wir China tatsächlich abschrecken können. Nochmals, es gab im Kalten Krieg bei allen Spannungen, auch der Kuba-Krise, und das war heftig, gab es letztlich keine direkte Konfrontation der beiden Supermächte. Beide sind immer davor zurückgeschreckt. Wenn wir also China wirklich signalisieren können, die Kosten wären viel, viel höher, als ihr das letztlich vertragen könntet, dann wäre die Chance ganz gut, recht gut, dass es eben nicht zu diesem Unfall kommt. Aber es liegt teilweise eben auch an uns.
Holger, um es einmal zusammenzufassen, wie wichtig sind derzeit geopolitische Risiken für deinen Ausblick auf Wirtschaft und Finanzmärkte und wie sieht es auf lange Sicht aus?
Klaus, ein großes Risiko ist ja am 24. Februar letzten Jahres eingetreten. Dieses Risiko hat sich dann mit dem Schließen der Nord Stream 1 Pipeline noch einmal erheblich verschlimmert. Aber jetzt sind wir dabei, eben dieses eingetretene geopolitische Risiko zu verdauen. Kurzfristig heißt es für mich, natürlich, wir müssen die Geopolitik sehr im Auge behalten. Aber sie sind zurzeit nicht prägend für meinen Ausblick auf Konjunktur und Finanzmärkte. Langfristig, wie gerade diskutiert, habe ich erhebliche Sorgen. Aber es liegt eben auch an uns, ob wir China abschrecken können, ob wir den Roten Kaiser davon abhalten können, Taiwan anzugreifen. Insgesamt langfristig heißt das für mich auch jetzt schon, dass ich bei dauerhaften Investitionen in China sehr vorsichtig wäre, auch wenn ich sozusagen beim kurzfristigen Hin und Her der Märkte und der Investitionen in China durchaus ab und zu auch mal für einen interessanten Markt halten könnte. Aber langfristig wäre ich bei Engagements in China sehr, sehr vorsichtig.
Kommen wir zum Schluss zu einer Hörerfrage, die uns nach unserem Podcast über Wechselkurse vor 2 Wochen erreicht hat und die zum Thema Geopolitik passt. In Deutschland hört man wenig über die Entscheidung einiger großer Staaten wie China, Indien, Brasilien, Südafrika und Russland, Transaktionen zwischen ihnen künftig nicht mehr in US-Dollar abzurechnen und damit den Dollar als Weltwährung zumindest etwas auszuhebeln. Einige weitere Staaten ziehen nach. Wie ernst sind diese Initiativen? Verliert der Dollar langsam seine Stellung als Weltwährung und damit auch als vermeintlich sicherer Hafen? Welche Auswirkungen hätte das auf die US-Wirtschaft? Von welchen Zeiträumen sprechen wir hier voraussichtlich?
Klaus, ja, wir werden etwas mehr Zahlungsverkehr in Renminbi bekommen. Das schwächt etwas die Dominanz des Dollars. Zentralbanken werden weniger Dollarreserven brauchen, um den Zahlungsverkehr zu unterfüttern, wenn ein größerer Teil des Zahlungsverkehrs der Welt nicht in Dollar, sondern in Renminbi stattfindet. Aber China als sicherer Hafen? Nein. China ist dabei, sich von einer Einparteiendiktatur zu einer Ein-Mann-Diktatur zu entwickeln. Sollten wir die Schatulle des Roten Kaisers wirklich als den sicheren Hafen der Welt ansehen? Ich glaube, dass da auch manche andere Autokraten in der Welt sich eher zurückhalten werden, ihr Geld diesem Roten Kaiser anzuvertrauen, auch wenn sie selbst eben Autokraten sind. Ich glaube, auf lange Zeit wird der US-Dollar der sichere Hafen bleiben, die Nummer eins. Und damit auch die Nummer eins als Weltwährung. Selbst wenn im Zahlungsverkehr der Renminbi langsam eine etwas größere Rolle spielen wird, als das bisher der Fall war. Aber auch dort dürfte die Dominanz des Dollars auf absehbare Zeit überwiegen. Die Auswirkungen auf die US-Wirtschaft nun. Wenn einige Notenbanken künftig etwas weniger Dollarreserven halten, dann heißt das auch, es gibt etwas weniger Käufer von US-Staatsanleihen. Das verstärkt ein bisschen den langfristigen Druck auf die USA, ihren Staatshaushalt zu konsolidieren. Das müssen sie ohnehin machen und dies ist ein weiterer Hinweis in die Richtung. Was die Zeiträume betrifft, das sind langsame Prozesse. Wir sprechen hier normalerweise eher über Jahrzehnte als über Jahre, wenn es darum geht, wie schnell sich die Stellung von Währungen ändert. Das kann jetzt politisch etwas beschleunigt werden, aber es bleibt eine langfristige Entwicklung. Ich denke, das Thema sollte man sich, sagen wir, alle 5 Jahre mal genauer anschauen, außer wenn es abrupte politische Veränderungen gäbe. Also interessantes Thema, aber vorläufig noch kein sehr großes Thema, zumindest nicht so groß, dass es insgesamt den Ausblick auf Wirtschaft und Finanzmärkte prägen würde.
Damit kommen wir zu Ende der heutigen Ausgabe. Holger, ich danke dir für deine Einschätzungen.
Gerne, Klaus.
In der kommenden Woche sprechen wir in diesem Podcast schwerpunktmäßig über die Konjunktur in den USA und Europa. Geht es abwärts, da die Notenbanken auf die geldpolitische Bremse treten? Oder geht es eher aufwärts, weil Europa den Winter gut überstanden hat? Und damit verabschieden wir uns von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Falls ja, empfehlen Sie uns gerne weiter. Wenn Sie Fragen und Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schmiedingsblick@berenberg.de. Bleiben Sie gesund. Und bis kommende Woche.
Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Anlagestrategieempfehlung darstellt. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.